Hi und herzlich willkommen zu Bier und Brauen, dem Hobbybrauer-Podcast von Tobi. Ich bin Tobi von malzknecht.de und heute sprechen wir über die Messwerte und die Einheiten, die ihr beim Bierbrauen braucht. Das Thema Zahlen und Berechnungen ist ja in der Regel echt langweilig, ja, und niemand will sich da gerne lange mit beschäftigen. Aber ich sag mal, wenn ihr ein Rezept nachbrauen wollt oder spätestens, wenn ihr eigene Rezepte erstellt, werdet ihr daran nicht vorbeikommen. Denn ihr müsst zumindest mal die Grundlagen verstanden haben und verstehen, was die einzelnen Zahlen und Einheiten bedeuten. Und genau darum geht's heute. Also ich werde wirklich nur die Grundlagen zeigen, jetzt auch nicht die ganzen Berechnungen erläutern, sondern sagen, welche Werte es gibt, welche Einheiten dazugehören und was diese Werte bedeuten. Alles Weitere nehmt ihr dann entweder anderer Literatur oder guckt im Internet mal nach, nutzt Rechner, wie auch immer. Also ich werde euch jetzt hier nicht mit irgendwelchen Formeln langweilen, keine Angst. Genau, ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, also ihr werdet die Zahlen in den Rezepten wiederfinden, aber ihr braucht auch gewisse Werte und Einheiten bei der Prozesskalibrierung, sag ich mal. Und auch die Rohstoffe haben eigene Werte. Darauf gehe ich gleich ein. Im Prinzip habe ich alle Werte, die mir eingefallen sind und die für euch wichtig sind, in vier Kategorien eingeteilt. Einmal die Werte, die den Biercharakter beschreiben, also woran du erkennst, in welche Richtung das Bier geht. Dann gibt es eine Gruppe für deine Anlage. Also deine Anlage hat ja auch eigene Werte und abhängig von diesen Werten musst du dein Rezept gestalten. Also da gibt es Werte, die du berücksichtigen musst. Außerdem gibt es Zahlen und Messwerte, die du während des Brauprozesses oder während der Gärung benötigst. Und zu guter Letzt dann die Kategorie für die Rohstoffe, also alle Werte, die die Rohstoffe beschreiben oder deren Eigenschaften. Okay, dann gucken wir uns erstmal an, wie man ein Bier beschreibt. Also welche Werte sind für einen Biercharakter wichtig? Als allererstes und wahrscheinlich am wichtigsten ist die Stammwürze, beziehungsweise das spezifische Gewicht. Die Stammwürze ist sowas wie der Zuckergehalt in eurer Würze vor der Gärung. Also je mehr Zucker du in der Würze hast, desto höher ist die Stammwürze. Das ist wichtig, weil mehr Zucker bedeutet in der Regel ja auch mehr Alkohol und mehr CO2, also weil die Hefe ja den Zucker umwandelt. Außerdem erhöhst du damit ja auch die Menge des Restzuckers, also der Restsüße, weil, wie du ja gelernt hast, die Hefe nicht jeden Zucker umwandeln kann. Und das führt bei stärkeren Bieren häufig zu einer höheren Vollmundigkeit, auch wenn du eine hochvergärende Hefe hast, weil selbst die Hochvergärer schaffen natürlich nicht alles und du behältst immer eine Restsüße im Bier. Und daher nutzen Hobbybrauer oder Brauer im Allgemeinen Haushaltszucker, um die Stammwürze hochzubringen, aber trotzdem ein trockeneres Bier herzustellen. Aber das geht jetzt alles viel zu weit. Was du noch zur Stammwürze wissen musst, ist, dass diese in der Einheit Grad Plato angegeben wird, zumindest bei uns im deutschsprachigen Raum. Und wenn du dir Rezepte im englischen oder im amerikanischen Raum anschaust, dann wirst du häufig sowas wie Specific Gravity finden, also SG ist das häufig abgekürzt. Und das heißt für dich, du müsstest diese Rezepte erst einmal umrechnen in Grad Plato, damit es für deine Anlage wieder passt. Oder du gewöhnst dir halt an, mit diesem Specific Gravity zu brauen oder das immer zu verwenden. Aber so wie ich es mache oder wie viele andere das machen, ist, wir rechnen das einfach um und nutzen dann unsere Grad Plato-Zahlen. Und ja, in der Regel veröffentlichen wir ja auch keine Rezepte im englischsprachigen Raum. Also wir veröffentlichen unsere Rezepte in der Regel in Grad Plato. Und das ist das, was du auch in den Wettbewerben findest und außerdem auch bei der Versteuerung. In dem verlinkten Beitrag, also dem zugrunde liegenden Beitrag auf malzknecht.de, findest du auch eine Tabelle, in der du ganz einfach ablesen kannst, welche Specific Gravity zu welcher Stammwürze passt. Im Prinzip gibt es aber auch eine Faustformel. Und zwar ist diese Specific Gravity immer im folgenden Format zu finden. Also du hast immer eine 1 Punkt und dann hast du 3 Ziffern. Ein Beispiel wäre 1.040. Und die Faustformel besagt, dass du diesen hinteren Teil hinter dem Komma, also bei 1.040 wäre das 040, also 40, diesen Wert durch 4 teilen kannst und dann auf deine Grad Plato kommst. Also das wären dann in diesem Fall 10 Grad Plato. Die Faustformel ist natürlich sehr ungenau und ja, ich sag mal, wenn du ein Rezept kopieren willst, dann nutz am besten die Tabelle. Aber wenn du durch die Foren stöberst und auf Rezepte stößt oder die Leute, ja, die kommunizieren ja auch mit diesen Zahlen, dann kannst du mal eben schnell im Kopf das umrechnen, ohne da gleich in die Tabelle gucken zu müssen. Okay, dann bin ich jetzt ein bisschen abgedriftet. Was ich noch zur Stammwürze sagen wollte, ist, du hast natürlich durch diese Stammwürze eine Kategorie von Bieren. Zum Beispiel nennt man alles zwischen 7 und 11 Grad Plato Schankbier. Zwischen 11 und 16 Grad Plato ist das sogenannte Vollbier. Und alles, was über 16 Grad Plato drüber hinausgeht, nennt man ja Starkbier, zum Beispiel ein Bockbier und so. Also das kannst du so ganz grob als Richtlinie nutzen. Der nächste beschreibende Faktor eines Bieres ist der Alkoholgehalt. Das ist auch die Angabe, die du im Supermarkt eigentlich immer findest und die ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist, draufzuschreiben. So Angaben wie Stammwürze zum Beispiel findest du selten, eher bei den Craftbieren. Der Alkohol ist erstmal deswegen wichtig, weil er die Haltbarkeit des Bieres verlängert. Außerdem ist er ein wesentlicher Geschmacksträger und unterstützt die Komplexität und die Balance zwischen den Aromen von Malz, Hopfen und Hefe. Im Hobbybrauer-Maßstab ist das Messen des Alkoholgehalts sehr schwierig, eigentlich nur durch sehr teure Messinstrumente. Deswegen nutzen wir Hobbybrauer eher eine Annahme, beziehungsweise wir rechnen uns den Alkoholgehalt aus, ohne ihn kontrollieren zu können. Das geht dadurch, weil wir wissen, was für eine Stammwürze wir vor der Gärung haben und wir können die Stammwürze nach der Gärung messen. Und durch diese Differenz kann man ermitteln, wie viel Alkohol und CO2 entstanden ist. Ja, und dadurch hast du dann auch in etwa den Alkoholgehalt errechnet. Auch sehr wichtig sind die IBUs, also die International Bittering Units. Wie der Name ja schon sagt, geht es hier um die Bitterkeit. Und zwar kannst du mit den IBUs oder IBUs die Bitterkeit des Bieres beschreiben. Somit kannst du mit diesen IBUs erkennen, in welche Richtung die Bitterkeit eines Bieres geht. Ja, die wahrgenommene Bitterkeit hängt auch noch von anderen Faktoren ab, die sind jetzt hiermit nicht beschrieben, aber du kriegst eigentlich einen ganz guten Eindruck von dem Bier und im Vergleich zu anderen, wie bitter es am Ende sein wird. Dann haben wir natürlich auch ein Maß für die Optik und zwar für die Farbeinheiten. In unseren Rezepten, die du im deutschsprachigen Raum findest, sind diese Angaben häufig in EBC, also European Brewery Convention, angegeben. Damit ist einfach nur beschrieben, wie hell oder wie dunkel ein Bier ist. Also ein hoher EBC-Wert ist immer ein dunkles Bier und ja, im Gegensatz dann natürlich immer ein helles. Dann haben wir noch den sogenannten Vergärungsgrad und die Restsüße. Hatte ich ja eben schon kurz angeschnitten. Der Vergärungsgrad wird in der Regel in Prozent angegeben und beschreibt, wie viel Prozent von dem Zucker, den wir hergestellt haben, vergoren wurde. Also ein sehr hoher Vergärungsgrad heißt dann, wir haben sehr viel vergoren, also viel weniger Restzucker im Bier und andersherum. Eine hohe Restsüße im Bier, also zum Beispiel durch einen kleineren Vergärungsgrad, verleiht dem Bier eine Süße und mehr Körper. Diese Restsüße wird übrigens auch in Grad Plato angegeben, also genauso wie die Stammwürze zu Beginn der Gärung. Was jetzt genau im Rezept steht, hängt so ein bisschen auch von der Webseite ab, wo du schaust oder auch vom Autor. Also es sind nicht immer beide Sachen angegeben, weil man sich das eine durch das andere ja irgendwie errechnen kann auch. Da musst du mal gucken, aber jetzt weißt du in etwa, was beides ist und kannst damit arbeiten. Dann kommen wir nochmal zu einer etwas spezielleren Angabe oder spezielleren Einheit und zwar dem Verhältnis zwischen den Bittereinheiten und der Stammwürze. Man sagt auch kurz BU:GU, man sagt es nicht, aber man sieht es häufig. Und zwar bedeutet dieser Faktor, ich sag mal, das Gleichgewicht zwischen der Bitterkeit und der Süße im Bier. Das ist wichtig, weil diese beiden Faktoren, also die Bittereinheiten und die Stammwürze, in dem Verhältnis dafür sorgen, dass ein Bier bitterer wahrgenommen wird, als es eigentlich ist oder andersrum. Also, eine hohe Zahl bedeutet in diesem Fall, dass wir eine sehr dominante Bittere haben im Gegensatz zur Stammwürze, was dazu führt, dass das Bier nochmal bitterer wahrgenommen wird. Andersherum, eine niedrigere Zahl bedeutet, dass halt ja, die Stammwürze überwiegt und damit ja die Malzsüße mehr durchkommt als die Bittere. Das ist für uns eigentlich eher so eine grobe Richtlinie und ich schaue da ganz gerne mal drauf, um zu gucken, in welche Richtung es geht. Aber ich plane jetzt selten einen spezifischen Wert hier ein, sondern nutze es eigentlich nur zur Kontrolle. Gut, das waren jetzt alle Werte, die ihr wissen müsst für die Beschreibung des Biercharakters. Als nächstes folgen die Werte der Anlage. Als allerwichtigstes ist die Ausschlagmenge. Das ist die Menge an Würze, die du am Ende des Brautags hergestellt hast, also was du nachher anstellen willst. Wichtig ist hier zu wissen, das ist nicht die Biermenge. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte 20 Liter Bier haben, dann darfst du nicht 20 Liter Ausschlagmenge planen. Denn nach der Gärung musst du ja auch abfüllen und du hast ja den ganzen Hefeschmodder drin. Wenn du jetzt dein Bier auch noch mit Hopfen gestopft hast, hast du auch noch ganz viele Hopfenreste drin und so. Das führt am Ende natürlich dazu, dass du wieder einen Verlust hast, der in dieser Ausschlagmenge nicht mit eingerechnet ist. Du kannst in den Berechnungstools das auch so einstellen, dass natürlich das auch immer passt, also dass alle möglichen Parameter eingerechnet werden für die Ausschlagmenge, also dass die Ausschlagmenge tatsächlich deine Biermenge ist. Das kannst du einstellen. Du kannst es aber auch so machen, dass du einfach immer 1 oder 2 Liter draufschlägst. Also wenn du 20 Liter Bier haben willst, brauchst du halt 21 oder 22 Liter Ausschlagmenge. Dafür bekommst du schnell ein Gefühl, brau erstmal ein paar Mal und dann weißt du, was ich meine. Dann gibt es noch die Verdampfungsrate. Das ist die Menge an Würze, die du während des Brauprozesses verlierst, die du also verdampfst beim Kochen. Diese Einheit wird häufig in Liter pro Stunde eingegeben und variiert natürlich auch pro Anlage und jeder hat da irgendwann so seinen Wert. Bei mir ist es so, ich verdampfe in etwa 3 bis 4 Liter pro Stunde. Damit kann man rechnen und das passt eigentlich bei mir immer ziemlich präzise. Wichtig ist nochmal zu erwähnen, dass dieses Verdampfen oder dieses Ausstinken, so nennt man das immer, auch gewollt ist. Also diese Wassermenge, die verloren geht, ist vollkommen okay und die musst du einfach mit einrechnen. Als nächstes folgen die Zahlen und Messwerte für den Brauprozess. Ja, zu Beginn fange ich mal mit der Sudhausausbeute an. Hier kann man so ein bisschen streiten, ob das nicht besser zu den Anlagenwerten gehört, als zu dem Prozess. Im Prinzip ist es ja auch nicht egal, das ist ja meine eigene Kategorisierung. Im Prinzip ist es für euch nur wichtig zu wissen, was es bedeutet. Die Sudhausausbeute gibt an, wie effizient du deine Maischearbeit machst. Also sie sagt dir, wie viel Prozent von deiner Schüttung in Extrakt umgewandelt wurde. Dieser Wert ist deswegen wichtig, weil er absolut abhängig von dem Brauprozess ist, von deiner Anlage und so weiter. Jeder Hobbybrauer oder auch jede Brauerei hat hier andere Werte und wenn du reproduzierbare Ergebnisse erzielen willst, zumindest was die Stammwürze angeht, dann musst du diesen Wert irgendwann für deine Anlage kennen und mit ihm deine Rezepte berechnen. Also wenn du jetzt Rezepte im Internet findest, zum Beispiel auf maischemalzundmehr.de, dann musst du dort immer deine Sudhausausbeute angeben, weil du sonst eine ganz andere Stammwürze erhältst als die anderen Hobbybrauer. Im Umkehrschluss bedeutet das, oder anders formuliert, 2 Hobbybrauer können mit der gleichen Malzschüttung unterschiedlich viel Extrakt herstellen, weil das einfach von so vielen Faktoren abhängig ist und bei jedem anders ist. Die Sudhausausbeute musst du also erst einmal für deine Anlage ermitteln und das dauert ein paar Sude. Also sei hier nicht frustrierend, wenn du am Anfang nicht die Stammwürze triffst, die im Rezept angegeben ist. Braue erst ein paar Mal, nutze Annahmen für die Sudhausausbeute, vielleicht 60% oder 65%. Notiere dir alles, ja. Notiere dir die Wassermenge, die du genommen hast, die Menge an Malz, misst die Stammwürze vorm Kochen und nach dem Kochen. Und mit all diesen Ergebnissen kannst du nachher deine Sudhausausbeute ausrechnen. Und irgendwann kommst du dann in die Situation, wo du dir darüber gar keine Gedanken mehr machen musst, sondern du brauchst und kommst fast immer auf die gleichen Ergebnisse. Und das ist halt einfach nur geil. Dann gibt es noch den pH-Wert, der ist sehr wichtig, wenn du dein Wasser einstellst. Also wenn du jetzt nach dem Einmeischen einmal deinen pH-Wert misst, dann muss der einen bestimmten Wert erreichen, damit die Enzyme am besten arbeiten und so weiter. Und auch wenn du dir zum Beispiel dich mit dem Thema Sauerbier beschäftigen willst, musst du dich auf jeden Fall auch um den pH-Wert kümmern. Aber das ganze Thema Wasser und pH und so, das lasse ich jetzt tatsächlich erstmal aus. Ich habe es ja schon mal gesagt, brau erstmal dein allererstes Bier und dann kümmere dich irgendwann mal um das Wasser. Aber jetzt alles hier zu perfektionieren und den besten pH-Wert zu finden und so weiter, da würde ich jetzt erstmal von absehen. Du musst jetzt erstmal dein erstes Bier bald brauen und dich jetzt nicht mit den Details auseinandersetzen. Aber das Thema ist wichtig und du solltest dich irgendwann damit beschäftigen. Dann gibt es noch Werte für die Schüttung und das Wasser. Also natürlich die ganzen Mengenangaben und so, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist klar, dass man da Mengenangaben nutzt bei Rezepten. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass es auch ein Verhältnis zwischen dem Malz und Wasser gibt. Also wie viel Wasser kommt in wie viel Malz oder andersrum. Und das nennt man Gussführung. Diese Gussführung ist wichtig für die Arbeit der Enzyme. Denn du weißt ja, dunkles Malz hat weniger Enzyme als helleres Malz. Und wenn du jetzt jedes Mal, wenn du brauchst, egal welches Malz du einsetzt, eine gleiche Bedingung für die Enzyme schaffen willst, dann musst du dafür sorgen, dass diese Enzymkonzentration in der Maische immer gleich ist. Und ja, das machst du halt über diese Gussführung. Denn wenn du weniger Enzyme hast, also bei dunklem Malz, nimmst du einfach weniger Wasser und hast dann automatisch die gleiche Konzentration, als hättest du mehr Enzyme im Malz. Es geht hier wirklich nur um das Verhältnis zwischen Malz und Wasser. Und dieses wird in der Regel in einem Verhältnis angegeben, also zum Beispiel 1 zu 4 bedeutet, dass du ein Teil Malz auf 4 Teile Wasser gibst. Bevor ich zur letzten Kategorie wechsle, noch kurz zu den Temperaturen. Also während des Prozesses hast du natürlich überall Temperaturangaben. Zum Beispiel beim Maischen, für die Enzyme, also für die Rasten. Beim Kochen natürlich musst du es zum Kochen bringen. Und am Ende hast du eine Gärung, wo du auch wieder Temperaturbereiche hast, je nach Hefe und so weiter. Und ich habe dir mal einen Beitrag verlinkt. Da geht es dann darum, wie man eine Gärführung bei untergärig macht, aber auch bei obergärig. Und ja, vielleicht ist das für dich spannend, wenn du jetzt ganz neu in dem Thema bist, kannst du ja mal reinschauen. Okay, last but not least, die Messwerte und Einheiten für die Rohstoffe. Hier habe ich jetzt mal nur 2 rausgesucht, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Ich habe mit Sicherheit noch irgendwas vergessen, aber die wichtigsten sind die Alphasäure und die diastatische Kraft. Die Alphasäure wird dir immer dann über den Weg laufen, wenn du dich mit Hopfen auseinandersetzt. Und die Alphasäuren im Hopfen sind für die Bitterkeit des Bieres verantwortlich. Also während des Kochens lösen sich diese Alphasäuren aus dem Hopfen heraus und gehen in die Bierwürze über, wodurch das Bier seine typische Bitterkeit erhält. Diese Menge an Alphasäure variiert je nach Hopfen, also je nach Sorte, aber sogar nach Erntejahr. Deshalb müsst ihr immer drauf gucken, wie viel Alphasäure der Hopfen gerade hat, den ihr bekommen habt. Wenn ihr beim gleichen Anbieter den gleichen Hopfen nochmal bestellt, kann es sein, dass ihr eine andere Charge erhaltet, wo dann auch wieder eine andere Alphasäure drin ist. Und die sind teilweise so stark am Schwanken, dass dein Ergebnis am Ende ganz anders sein kann. Also einfach darauf achten. Die diastatische Kraft, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich glaube, es heißt diastatisch und Diastase. Wenn nicht, dann schreib es mir mal in die Kommentare oder so. Aber ja, also diastatische Kraft beschreibt eigentlich nur die Enzymaktivität des Malzes. Also wie fähig ein Malz ist, Stärke in vergärbaren Zucker umzuwandeln. Als Einheit wird hier häufig die Windisch-Kolbach-Einheit genutzt, also Grad WK. Aber es gibt noch Lindner und so, also da werden euch einige über den Weg laufen. Aber in der Regel findet ihr halt dieses Windisch-Kolbach. Das ist in Europa sehr geläufig. Ja, und das ganze Thema diastatische Kraft und Coenzyme muss euch jetzt am Anfang gar nicht interessieren, weil ihr ja generell am Anfang eh nur mit Malz arbeitet oder mit mini kleinen Rohfruchtmengen. Aber wenn ihr damit Rohfrucht experimentieren wollt, also große Mengen Rohfrucht einsetzt, dann muss man schon aufpassen, dass hier die Enzymmenge passt, sonst habt ihr beim Maischen dann Probleme. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt alles aufgeführt. Das waren jetzt schon einige Werte und einige Einheiten. Falls irgendwas noch fehlt, sagt mir das mal bitte in die Kommentare. Dann update ich auch mal den Beitrag. Aber ich glaube, das ist alles, was mir so eingefallen ist und was man auf jeden Fall braucht am Anfang. Da wird es bestimmt noch das eine oder andere geben, was ich jetzt vergessen habe. Ist aber nicht schlimm. Also mit diesen Informationen könnt ihr auf jeden Fall schon mal die Rezepte einigermaßen verstehen. Also mit deren Einheiten und so, was das bedeutet. Und falls noch irgendwas fehlt, wird es mit Sicherheit jetzt nicht so wichtig sein. Gut, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Allzeit gut sud, euer Tobi.